Franzi.
Hallo Sebastian.
Warum bist du da?
Weil ich mich gefreut habe auf das Intro.
Ach so.
Und dass wir jetzt wieder zusammensitzen.
Ja, ja, wir waren jetzt ja 2 Wochen, glaube ich, nicht zusammen. Jetzt müssen wir wieder Folgen aufnehmen. Es ist morgens um 8 an einem Samstag.
Genau.
Kinder sind super. Wenn man wach sein will morgens an einem Wochenende früh, dann sind Kinder perfekt.
Ja. Ja. Ich habe sie heute früh noch geweckt und jetzt erstmal geparkt, damit sie beschäftigt sind und wir hier in Ruhe aufnehmen können.
Das ist
aber
sehr
ich
gut.
Wollte nicht, dass er zwischendurch ja mal rein.
Wäre ja auch lustig, ne? Aber gut, Franzi, du hast mal in einer der letzten Folgen gesagt, du wolltest schon immer Führungskraft werden.
Mhm.
Hast du jetzt alles erreicht?
Als Führungskraft oder dass ich Führungskraft bin?
Nein, du bist ja jetzt Führungskraft.
Ja.
Jetzt müsstest du ja alles erreicht haben.
Das ist jetzt eine harte Frage. Und ich denke mal drüber nach, auf was will er denn jetzt hinaus? Also habe ich alles erreicht, was ich mir vorgenommen habe? Also okay, um deine Frage zu beantworten, hast du jetzt alles erreicht? Nö, ich habe nicht alles erreicht. Weil A, die Ziele, die ändern sich ja im Laufe des Lebens, was man hat. Und ja, ich wollte immer Führungskraft werden aus mehreren Gründen. Also ich bin Führungskraft, weiß ich nicht, seit 7 Jahren oder sowas im Finance-Bereich. Der erste Grund war, dass ich gesagt habe, oh, ich muss ja irgendwie weg von diesem operativen Geschäft hin zum strategischen, in der Hoffnung, einen größeren Wirkungskreis zu haben und auch so ein bisschen aus, aus Knatz, dass ich mir gesagt habe, oh, manchmal verstehe ich bestimmte Entscheidungen nicht, die da oben getroffen werden.
Entscheidest du immer selber, ne?
Ja, ja, ich möchte auch mit an dem Tisch sitzen, wo die Entscheidungen getroffen werden. Das ist zum einen sicherlich auch ein Machtthema, zum anderen bei mir auch ein großes Wirkungskreisthema und auch, dass ich einfach Sachen verstehen möchte, die ich auch ne? Und der andere große Ansporn, der kam aber erst im Laufe der Führung, dass ich mitbekommen habe, es gibt mir so viel Energie, wenn ich sehe, dass ich Menschen helfen kann, aus der Komfortzone rauszugehen. Und ich mag es wirklich halt, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das kam aber später. Die Ziele davor waren, okay, als Führungskraft kriege ich mehr Geld, habe ich mehr Verantwortung. Ne? Diese ganzen Statussachen, die du dazu zusätzlich hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dadurch, dass wir dann auch Kinder bekommen haben und ich ganz oft gehört habe, beides geht nicht, Kind und Karriere geht nicht. Halt wirklich denn ein bisschen die rebellische Art nicht doch. Aber auf jeden Fall wird es gehen und ich werde es zeigen, dass es funktioniert.
Cool, dann hat ja meine Einstiegsfrage super funktioniert. Waren alle Themen drin, die ich besprechen wollte heute mit dir. Denn der Mythos ist, wenn ich einmal Führungskraft bin, habe ich es geschafft.
Karriere ist kein Ponyhof. Der Podcast über Mythen, Macht und Selbstzweifel im Berufsleben.
Franziska und Sebastian sprechen über Aufstieg und Ausbrennen,
Herkunft und Haltung und warum Leistung oft nicht reicht.
Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen. Ja, passt das Intro eigentlich auch ganz gut, ne? Genau, nee, du hast ein paar Themen angesprochen, die ich nämlich genauso sehe. Selbst wenn man Führungskraft werden wollte aus Gründen, finanziellen Gründen, Machtposition, was auch immer, dann ist da aber nicht der Gipfel erreicht, weil man damit eigentlich immer andere Sachen noch lernen muss oder neue Herausforderungen hat. Ich habe das in der Ausarbeitung von dem Thema ein bisschen verglichen mit einem Guide, der so ein Bergführer. Du willst ja nicht Bergführer werden, sondern du willst ja andere Gruppen auf einen Gipfel hochbringen oder du willst Dinge erleben oder willst das Erlebnis für die Leute, die bei dir in der Gruppe sind, oder willst du safe hochbringen und safe wieder runter, wenn es geht. Ja. Und die wollen ja nicht Bergführer werden, weil sie da eine Machtposition hätten, sondern sie wollen andere Dinge bewirken. Sie können ein bisschen mehr vielleicht, kennen sich in der Region aus, in der Position, bringen aber eigentlich andere Menschen auf den Gipfel und wieder zurück.
Ja,
schön. Und das fand ich als Metapher nämlich auch ganz gut. Nur Führungskraft werden, dann wirst du wahrscheinlich unzufrieden sein, weil du wirst merken, dass du es eben noch nicht geschafft hast oder nicht erreicht hast. Denn das Ziel Führungskraft alleine wird dich nicht erfüllen. Und das gibt auch ein paar Untersuchungen dazu, die genau das rausgebracht haben. 80% der Führungskräfte fühlen sich oft erschöpft, weil sie an viele andere Sachen auch noch denken müssen und lernen dann auch einen anderen Skillset. Hast du auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt, dass man auch andere Herausforderungen hat und hast es eben auch ja schon erwähnt. Wie ist denn das bei dir? Fühlst du dich denn auch gestresster als Führungskraft im Vergleich zu, ich bin jetzt ganz normaler Angestellter.
Ja, also, aber positiv gestresster, weil ich das ja wirklich mag. Wann fühle ich mich denn richtig gestresst und ausgebrannt? Dann ist es, wenn, also weniger tatsächlich, wenn ich an strategischen Themen und an den Menschen arbeite, also zum Beispiel jetzt hier die ganzen Standardprozesse, ist ja ein Halbjahresgespräch und ein Jahresendgespräch zu führen. Finde ich Quatsch, das nur zweimal im Jahr zu machen, ne? Also ich mache es dann, wenn es halt wirklich passend ist oder wenn es notwendig ist oder wenn der Bedarf halt irgendwie dasteht. Das heißt, das können 10-mal im Jahr sein oder 20-mal oder ja, so wie es halt, wie es gewünscht ist und wie ich denke, dass es für richtig ist. Und sowas macht mir richtig Spaß. Sowas stresst mich überhaupt nicht. Da in die Kommunikation zu gehen oder bestimmte neue Sachen auszuprobieren, bestimmte Wege neu zu begleiten. Was mich dann stresst, ist, wenn das operative Tagesgeschäft zum Feuerlöschmodus wird und du dich um Themen kümmern musst, die kommunikativ nicht gut gesteuert sind und wo du auch drüber nachdenkst, okay, also jetzt wären hier, das Beispiel hatten wir, bevor wir die Podcast-Folge jetzt aufgenommen haben, jetzt müssen wir ja 45 Folien bauen, aber wofür? Also wenn die Sinnhaftigkeit fehlt, was mein Team machen soll oder was ich machen soll, das stresst mich. Wenn ich das den Weg dahinter verstehe, dann...
Wir hatten ja auch festgestellt, dass das ein leichtes Symptom von Konzernen ist. Aus der Erfahrung, kleine Unternehmen können sich das gar nicht leisten, so ineffektiv zu sein. Bei einem Konzern fällt es halt kaum auf. Es ist zumindest meine Beobachtung, dass im Vergleich Konzern, also man hat es auch einfacher im Konzern, auch wenn man sagt, man hat da vielleicht Stress, dann macht man halt 20 Präsentationen im Jahr oder mehr. Aber du machst da halt immer schön deine Präsentation und so und fühlst dich irgendwie produktiv, aber eigentlich kommt da ja nichts mehr raus, das hast du auch gerade gesagt. 80% der Sachen schmeißt man wahrscheinlich dann noch sowieso wieder weg. Fühlt sich aber toll an und bringt kein Ergebnis. Das ist halt im Konzern meiner Erfahrung nach
ein
Großteil der Arbeit.
Ich weiß nicht, ob sich das toll anfühlt für die Leute.
Es gibt Menschen, glaube ich. Also ich bin gegangen aus dem Grund, weil ich das, weil es sich nicht gut angefühlt hat. Weil ich, naja, man hat halt nichts bewegt, ja. Oder du hast eine schöne Projektidee gehabt und konntest sie gar nicht durchsetzen, weil dann wieder irgendwas anderes dazwischen kam. Und in einem kleinen Unternehmen fand ich es jetzt immer sehr gut, auch jetzt in der Selbstständigkeit. Gerade im E-Commerce-Bereich fand ich es cool. Man setzt Dinge um und hat morgen den Effekt. Und das wird im Konzern, also das wird überhaupt nicht funktionieren. Und das fand ich halt immer herausfordernd und schön in einem kleineren Umfeld.
Weil die Entscheidungsstrukturen ja auch oft ganz anders sind, ne? Also in einem kleineren Umfeld, da hast du nicht diesen Unterbau, wie du den Konzern hast, dass du 100.000 Schleifen dann auch nachher zu drehen hast, damit auch umso größer das Unternehmen, umso mehr Leute musst du natürlich auch abholen in deiner Entscheidung, umso mehr Veto, umso mehr Überlegungszeiten, umso komplexer wird eigentlich überhaupt eine Entscheidung, ja? Bei kleinen Sachen kannst du sagen, okay, du bist jetzt für Bereich XY zuständig, also schau, dass er läuft und ich vertraue dir und renn los, ja?
Aber es ist natürlich trotzdem eine Sinnhaftigkeitsfrage, ob dieser Zwischenbau so benötigt wird.
Ja.
Okay, emotionaler Stress kann ich nachvollziehen, wenn es dann in Dinge, die nicht gut laufen oder du Dinge tust, die nicht so befriedigend sind. Ne? Wie ist das eigentlich mit Themen? Du musst ja auch Dinge vertreten, die du selbst gar nicht gut findest. Das ist ja vielleicht auch ein Fakt, der mir zumindest öfter untergekommen ist als Führungskraft, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier eine strategische Entscheidung, die trage ich aber eigentlich gar nicht so richtig, muss sie aber vertreten. Wie gehst du denn damit um?
Ja, habe ich tatsächlich auch ein paar Mal gehabt. Eine super gute Strategie habe ich nicht. Ich habe mehrere Sachen versucht. Also auf der einen Seite habe ich gesagt, okay, ist jetzt reine Sachebene, ist total egal, wie ich das jetzt finde. Das ist jetzt entschieden und wir müssen das Beste draus machen. Und dann war das halt eine Rahmenbedingung und eine Grenze, die gegeben worden ist. Aber innerhalb der Grenze und der Rahmenbedingungen können wir trotzdem noch uns selber aussuchen, wie wir mit bestimmten Sachen umgehen. Ne? Also einen Entscheidungsraum hast du ja trotzdem noch, wie du dann mit der Entscheidung umgehst und was du als Team dann auch bewirken kannst. Also sozusagen, okay, das ist jetzt die harte Grenze, da ist nicht zu rütteln, aber wir können gucken, wie wir damit umgehen, um wieder unseren Impact halt selber zu schaffen und unsere Macht halt wieder reinzuholen. Das eine Mal muss ich aber sagen, ey, ich gehe jetzt hier eigentlich gar nicht mit. Also aber auch ganz offen gesprochen, aber ich kann es nicht ändern. Und da gab es sogar eine Situation, wo ich auch gesagt habe, ich muss jetzt erstmal 2 Tage drüber nachdenken, was das überhaupt mit mir macht. Und es waren auch schon mal 1-2 Entscheidungen, wo ich auch gesagt habe, das kann ich nicht mittragen, und bin dann auch gegangen. Also das ist dann die letzte Konsequenz, wo ich sage, nee, das verstehe ich überhaupt nicht und da gehe ich überhaupt nicht mit, weil es auch gegen meine Werte dann war. So 1-2 Mal kann ich das ertragen, aber wenn das halt immer wieder passiert, dann ist das nicht das System, wo ich Höchstleistungen erbringen kann, weil es halt einfach mir widerstrebt.
Ich finde auch, dass man das unterscheiden sollte, ne? Ob das gegen die eigenen Werte geht, dann sollte man da, glaube ich, auch eher konsequenter sein, weil du wirst auf lange Sicht damit ja eh nicht zufrieden sein und dann wird man gehen oder woanders hingehen im Konzern. So. Ja, aber wenn man sagt, ja, ich vertrete die Werte nicht, diese Entscheidung, können ja unterschiedliche Gründe sein. Aber fachlich gibt es ja manchmal so Weg A, Weg B. Und dann finde ich dieses Rationale zu sagen, okay, dann nehmen wir jetzt Weg B, dann bin ich jetzt aber voll dabei und ziehen wir das durch, obwohl ich Weg A besser gefunden hätte. Und dann ist es vielleicht clever zu sagen, ja, okay, ihr wollt Weg B gehen, ich sage euch, Weg A war der bessere Weg, gucken wir am Ende, was rauskommt. Ist immer gut, dass man noch so ein Backup hat, weißt du. Aber ich finde, da kann man trotzdem entgegen seiner eigenen Richtung oder seiner eigenen Präferenz, welchen Weg man geht, ist irgendwie fachlich noch irgendwie argumentieren und dann sich voll reinhängen. Ja, aber ich sehe es genauso, wenn es um Werte geht, um Ethik, um Dinge, die man vielleicht wirklich gar nicht mehr vertreten kann, dann ist es besser zu sagen, ich gehe den Weg gar nicht. Und ich finde es auch schwierig, was du gerade gesagt hast, zu sagen, ich sage ganz offen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Ich glaube, das bringt am Ende
bringt nichts.
Bringt eigentlich nichts. Bringt Unsicherheit
mit rein.
Genau, ja. Das Team hast du auch nicht hinter dir, weil die sind vielleicht deiner Meinung und sind dann komplett anti. Und dann ist die Entscheidung, die ja vielleicht von oben gekommen ist oder von in einem Board entstanden ist, ja, die ist dann eigentlich, die wird torpediert dadurch.
Ja, total. Das steht, also würde ich auch sagen, ist sicherlich nicht die beste Strategie, aber es ist mir trotzdem passiert.
Ja, ich glaube, das kann jeder, der in der Situation war, nachvollziehen. Mir ist das auch schon oft passiert. Und dann ganz offen darüber spricht und da bin ich nicht einverstanden mit. Aber meistens ist es so, dass die Menschen, die das gesagt haben, später irgendwie gewechselt haben oder so woanders hingegangen sind. Also mir fällt keiner ein, der da geblieben ist.
Ja, weil du hast ja ein Störgefühl und nicht auf der Sachebene, sondern halt mit deinen Werten dann, wo das dann so super kollidiert. Ja, also es war auch so eine Entscheidung, wo ich dann auch nicht mehr lange in dem Unternehmen dann gegangen bin.
Ja, nächstes Thema wäre Stresslevel.
Ich will trotzdem noch mal betonen, dass es als Führungskraft total wichtig ist, dem Team Sicherheit zu geben.
Ja.
Also, wie gesagt, das ist nicht die beste Strategie. Mach's mit dir selber aus, beziehungsweise nicht mit dem Team, mit deiner Peer Group oder nimm dir dann irgendjemanden, mit dem du darüber redest. Aber gib dem Team die Unsicherheit nicht weiter.
Das ist ja vielleicht aber dann auch, wenn man das Bergführer, wenn wir die Metapher nochmal dafür nehmen, ist es ja vielleicht auch ungünstig, in Gefahrensituationen dein Team zu verunsichern, genau in so einem Moment. Auch wenn du weißt, ja, es wird jetzt brenzlig, ist es vielleicht manchmal auch ganz gut, das Team damit zu beschützen, indem man vielleicht sagt, ja, wir schaffen das dadurch, aber es wird schwierig. Mhm. Und man ist dann vielleicht nicht ganz so transparent in dem Moment, weil die Gefahrensituation einfach da ist und du eher das Team dann dadurch führen möchtest, ne, durch, was weiß ich, irgendeinen Engpass am Berg oder irgendein Eis, was auch immer, so ein Eisfeld oder sowas.
Ja, auf der anderen Seite ist es aber auch wieder super wichtig, dann halt darüber zu sprechen, wenn man in so einer Situation ist. Weil manchmal kann es auch sein, dass du sowas von festgefahren in deinen Gedanken bist und einfach mal einen Spiegel von außen brauchst. Also wenn wir jetzt die Bergsteiger-Situation nehmen, wo es super brenzlig ist, dann vielleicht findest du jemanden aus dem Team oder rufst einen anderen Bergführer an, der dir halt nochmal eine andere Perspektive aufzeigen kann, ne? Oder dir selber nochmal sagen kann, ja, ich stärke dir irgendwie den Rücken und geh durch und ich bin irgendwie bei dir, ne? Also das, manchmal ist einfach dieses Teilen von Gedanken schon Gold wert.
Ja, ich finde, das gehört zu einer Führungsposition, am Ende sogar zu einer professionellen Karriere. Also eigentlich müsste es jeder hinkriegen, eine Selbstreflexion, sich selber auch immer mal in Frage zu stellen in dem, was man tut. Auch selbst wenn am Ende rauskommt, das war gut, was du gemacht hast, aber trotzdem mal einen Schritt zurückgehen, auf dich selber schauen. Ich glaube, wir Menschen sind, glaube ich, auch die einzigen Lebewesen, die das können, die ihre eigene Position von außen betrachten können Und das sollte man auch generell tun, ob man jetzt Führungskraft ist oder nicht. Aber ich finde das ein wichtiges Skill von einer Führungskraft zu sagen, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, mache Selbstreflexion. Wir machen das vielleicht als Team. Retrospektiven hatten wir ja auch schon mal als Methode. Finde ich total super. Feedback einholen als Basis für deine eigene Entwicklung. Und das zeigt, dass eben Führungskraft sein nicht das Ende von dem Weg ist, sondern genau da fangen ja wieder Baustellen an, die dich irgendwie weitertreiben, weiterentwickeln. Und Selbstreflexion, Feedback ist echt wichtig für die Entwicklung guter Führungskompetenz.
Ja, total.
Ja. Aber wie gesagt, ich finde es auch bei einem, klingt jetzt doof, bei einem normalen Mitarbeiter, also bei einem Sachbearbeiter oder jemand, der keine Führungsposition hat, um es zu umschreiben, finde ich das auch wichtig, Selbstreflexion zu üben. Vielleicht macht man seinen Job nicht gut oder könnte ihn verbessern und man entwickelt sich dann selber und ist nicht in so einem Hamsterrad. Vor allem, man hat ja eine ganze Weile zu arbeiten. Das ist ja nicht, du fängst ja nicht mit 20 an und machst dann 40 Jahre das Gleiche. Das funktioniert ja nicht.
Ja, ja. Ich erinnere mich gerade so an Situationen, also auch wo ich noch keine Führungskraft war und dann gab es halt Entscheidungen von der Führungskraft oder von der Ebene noch oben drüber und die wurde uns dann mitgeteilt, wie viel Zeit wir im Büro verbracht haben, uns darüber aufzuregen, warum bestimmte Entscheidungen getroffen worden sind und warum wir nicht nach A zu A tendiert haben anstatt zu B und so weiter und so fort. Ne? Und es ist so unheimlich wichtig, eine Entscheidung zu begründen und auch zuzuhören, was andere mit dieser Entscheidung machen, um da immer wieder Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil, also wie gesagt, wenn ich drüber nachdenke, wie oft wir uns über bestimmte Entscheidungen denn unterhalten haben, ne, dann gehen dann locker mal ein paar Stunden drauf, die du eigentlich hättest anders arbeiten können, wenn du es verstanden hättest. Oder wenn gesagt worden ist, so ist es jetzt, brauchen wir jetzt nicht rütteln, das und das ist die Grenze, aber lass uns gucken, wie wir das irgendwie über die Bühne bringen. Also wenn du richtig abgeholt bist, ne, ist das Auto.
Ja, das stimmt. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Ich finde, gerade sich über Dinge aufzuregen, die ich nicht ändern kann, bringt einfach gar nichts. Also ich finde das auch generell eine Eigenschaft, die echt schlecht ist. Und vor allem, wenn man dann Arbeitszeit verschwendet darüber, sich aufzuregen über Dinge, die man nicht ändern kann.
Ja, aber das passiert ganz oft.
Ja, ich weiß, dass es passiert. Aber es ist
und dann ist es auch Aufgabe der Führungskraft, dazu zu hören und dann halt auch einzuschreiten und nochmal das Why zu begründen oder zu sagen, ey, stopp, reicht jetzt, macht jetzt auch keinen Sinn mehr, ne?
Ja, wie gesagt, aber es ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist der Mitarbeiter an sich, der auch vielleicht reflektieren sollte, dass es Dinge gibt, die er nicht selber entscheiden kann. Ja. Sonst sei Unternehmer, sei für selber Führungskraft, dann kannst du das machen, vertreten. Ansonsten muss man sich mit Dingen auch mal abfinden.
Ja.
Ja. Und sich darüber aufzuregen ewig bringt halt nichts. Dann lieber eine schöne Retro machen, weil das Aufregen an sich bringt ja keine Verbesserungsmaßnahmen, sondern dann lieber eine Retro machen. Das wäre jetzt eigentlich das, was eine Führungskraft machen muss. Ja, dann lass uns jetzt eine Retro machen. Wir diskutieren das Ganze. Einerseits kannst du aufklären in der Zeit. Zweitens kannst du sagen, was sind denn unsere Einflussgrößen, die wir dass wir diese Entscheidung nachvollziehen, vertreten können. Was sind die Maßnahmen, die wir machen? Was sind vielleicht Risiken? Vielleicht haben die Leute ja auch nur Angst oder sehen ein Risiko. Wie kann man dem begegnen? Aber dann ist aber auch Schluss. Dann wurde das besprochen und dann gibt es Maßnahmen, die kann man dann tracken, Retro vielleicht später nochmal machen, ob das funktioniert hat, einfach um diese Diskussion zu vermeiden. Aber für mich sind das beide Seiten. Das ist nicht nur Führungskraft muss aufklären, sondern Mitarbeiter muss eben auch akzeptieren, dass es Dinge gibt, die sie nicht beeinflussen können. Und dann hilft es auch nicht, über Dinge zu jammern, da haben wir es wieder, die man nicht beeinflussen kann. Das bringt einfach nichts, das ist verschwendete Lebenszeit. Ja. Also entweder muss man dann Entscheidungen treffen, zu gehen, wenn man es gar nicht vertreten kann, oder man lebt damit. Oder wird Führungskraft. Dann kannst du es selber entscheiden.
Kannst du es selber beeinflussen, genau.
Also, genau. Was ich auch noch interessant fand, längere Arbeitszeiten, was man oft hat als Führungskraft, weil man nicht unbedingt Punkt 16 Uhr Feierabend machen kann, sondern man nimmt Dinge mit. Höherer Druck, weil du musst ja versuchen, das haben wir ja schon mal gesagt, du verteilst dir Aufgaben und hast das Skill, die Fäden wieder zusammenzuziehen. Das heißt, der höhere Druck entsteht dadurch, ja, kriege ich das alles wieder zusammen? Ist es vielleicht eine komplexere Aufgabe? Was ich interessant fand, war, dass es keinen langfristigen Zugewinn an Glück erzeugt. dass du ein höheres Stresslevel hast, dass du, wenn du Führungskraft bist, hast du ein höheres Stresslevel, aber die Lebenszufriedenheit steigt nicht dadurch. Also ist das Ziel, Führungskraft zu werden, zumindest nicht gekoppelt an Glück oder an Lebenszufriedenheit, sondern du hast einfach andere Aufgaben, eine andere Art von Stress. Aber es macht dich nicht glücklicher. Von daher ist es vielleicht nicht so schön, das Ziel zu haben, ich habe alles erreicht, wenn ich Führungskraft bin. Also glücklicher macht dich das eigentlich nicht.
Da muss ich jetzt tatsächlich drüber nachdenken, weil ich bin ja Führungskraft, weil es mir so viel Energie gibt, wenn ich sehe, was wir gemeinsam schaffen können.
Mhm.
Und wäre ich jetzt keine, dann würde mir das total finden, dann müsste ich das woanders suchen.
Wo würdest du das suchen?
Ja, das überlege ich jetzt gerade. Ne? Also da hätte ich wahrscheinlich mehr Zeit für ehrenamtliche Tätigkeiten, wo ich genau dasselbe Gefühl hätte.
Mhm.
Aber ich sag mal, wenn du aus den richtigen Gründen Führungskraft wirst, eben um auch dein Team zu führen und mitzunehmen und gemeinsam etwas zu schaffen, um die Leute weiterzuentwickeln. Also ich glaube schon, dass das eine große, also für mich ist das eine große Befriedigung.
Mhm.
Weil ich auch sehe, was für einen Impact ich halt schaffen kann mit jedem Einzelnen. Und das ist zum Beispiel gestern ein super Beispiel gewesen. Und das kannst du aber auch machen, wenn du keine Führungskraft bist. Das geht eigentlich immer, ganz oft geht es um den Menschen. Wir haben Sportfest gehabt und abends gab es dann noch eine Band, die gespielt hat. Und klar, es müssen erstmal ein paar auf die Tanzfläche kommen, ne? Bevor dann die Party überhaupt erstmal losgeht. So, ich bin meistens immer eine der ersten. Und dann gibt es aber auch Leute, wo du siehst, Mensch, eigentlich würde ich gerne, aber ich traue mich nicht. Ne? Und die dann einfach so mitzunehmen. Und dann war auch eine dabei, die mich danach umarmt hat und gesagt hat, danke, genau diesen Schubs und sowas habe ich gebraucht.
Mhm.
Ne? Und so diese Fähigkeit zu sehen, okay, wen nehme ich denn jetzt auf diese Reise mit, egal ob das jetzt die Tanzfläche oder irgendwas anderes ist, wo du eigentlich innerlich merkst, okay, es fehlt eigentlich nur so ein kleiner Stups und so ein kleines Rückgrat. Ne? Und ich finde, das kann ich als Führungskraft und ich auch als Mensch, vielleicht muss ich gar nicht Führungskraft dafür sein, aber das ist etwas, was mir sehr, sehr, sehr viel Energie gibt und was ich in meinem beruflichen Kontext, dadurch, dass ich Führungskraft bin, dann auch super unter den Hut bringen kann. Würde das wegfallen?
Aber dann passt die Metapher wieder, ne? Du willst Personen, dein Team oder halt diese Klettergruppe irgendwo hinbringen, ne? Auf den Gipfel bringen und dass die quasi die Freude haben, da oben angekommen zu sein. Das ist ein gutes Beispiel, ist das mit dem Tanzen ja dann genauso. Ne? Die Kollegin oder Mitarbeiterin hatte dann halt Freude zu tanzen und ihr ging es dann besser. Ne?
Ja.
Mhm. Aber das ist, glaube ich, auch, du hast vorhin mal erwähnt, hier die 85 Folien, die man da machen muss. Das ist halt auch eine kulturelle Sache im Unternehmen. Vielleicht ist nicht nur Selbstreflexion der einzelnen Führungskraft wichtig, sondern im Kreis der Führungskräfte mal drüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, Dinge zu tun, die sinnfrei sind. Zum Beispiel 25 Foliensätze machen für eine Entscheidung.
Mhm.
Und deswegen denke ich, ist das auch immer eine Kultursache im Unternehmen. Das kristallisiert sich hier so aus der Unterhaltung immer mehr raus, dass du ja nicht nur alleine als Führungskraft dafür verantwortlich bist, sondern wenn, dann ist das auch irgendwas, was man zusammen macht.
Ja.
Ja. Ich finde auch, das Ziel, der Mythos war ja, ich würde gerne mal zum Zwischenfazit kommen und vielleicht, dass man nochmal ein bisschen drüber nachdenkt, was kann man, also warum ist es eigentlich nicht so, dass das Ziel sein kann, Führungskraft zu sein? Und du hast, glaube ich, mehrere Sachen vorhin ganz in der Eingangsfrage gesagt, nämlich, dass der Weg für dich eigentlich noch nicht zu Ende ist. Du hast andere Herausforderungen, andere Ziele vielleicht sogar, die sich ändern. Und von daher denke ich, dass es wichtig ist, darüber nachzudenken, sich zu entwickeln. Und die Entwicklung ist nicht zu Ende. Du hast halt immer das lebenslange Lernen oder zumindest solange du in der Position bist, wirst du immer irgendwas Neues lernen. Neue Mitarbeiter musst du dich wieder darauf einstellen. Neue Ziele des Unternehmens, das Marktumfeld ändert sich und du hast ständig neue Herausforderungen.
Mhm.
Und deswegen kann das nicht, deswegen ist es ein Mythos und jeder, der sagt, ich möchte Führungskraft werden, dann habe ich alles erreicht.
Ja, also
werde es und dann wird sich herausstellen, ob das dein Ziel war.
Der Mythos beschäftigt mich jetzt gerade die ganze Zeit, Sebastian, weil wenn du aus den richtigen Motiven Führungskraft wirst, dann glaube ich, ist es eine Befriedigung. Weil ich muss jetzt danach, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. welche Befriedigung mir fehlen würde, wenn ich keine Führungskraft wäre. Aber ich glaube wirklich, ich bin aus den richtigen Motiven Führungskraft. Also
nicht
vielleicht
nur Geld.
Nicht unbedingt, vielleicht nicht nur am Anfang, ja. Da war es sicherlich viel Status, aber ich liebe es einfach, diesen Wirkungskreis an Menschen auch zu haben, mit der Freude und mit der Energie, die ich da reingehe, die ich da ausstrahlen kann. Ne? Mhm. Und ich sehe, was es mit den einzelnen Menschen bewirkt. Das beschäftigt mich jetzt total, weil ganz oft redet man drüber, was ist eine gute Führungskraft, aber man redet kaum drüber, warum bist du Führungskraft geworden und warum nicht.
Das ist eine gute Frage.
Und bei mir ist es, also wie gesagt, ist der Status am Anfang, ne? Und danach ist es aber, nee, es ist definitiv diese Bergsteiger-Metapher.
Bei mir auch.
Und jetzt frage ich mich, wie viele Führungskräfte, das schwirrt mir halt rum, weil es ja ein harter Mythos ist, den ich auch absolut nicht entkräftigen möchte, aber wie viele Führungskräfte, wenn du denen die Frage stellst, warum bist du Führungskraft, kriegst du genau seine Antwort, ich will dieser Bergsteiger sein. Also ehrlich und authentisch gemeint. Und was steckt bei vielen denn eigentlich dahinter? Das beschäftige ich mich gerade.
Vielleicht können wir hier gleich mal in unsere Community den Aufruf starten, das zu kommentieren, wenn du Führungskraft bist oder werden möchtest. Was ist dein Antrieb, das zu werden? Kommentier das ruhig mal unter der Folge direkt. Entweder direkt bei YouTube, hier bei Spotify oder Apple könnt ihr direkt unten mal in die Kommentare reintippen, warum ihr Führungskraft oder warum du Führungskraft werden willst oder Führungskraft bist. Vielleicht sehen wir da nochmal andere Perspektiven und finden vielleicht unterschiedliche Gründe, warum man das sein möchte.
Ja.
Ich bin aber ganz bei dir. Ich bin Führungskraft geworden, weil ich Projekte voranbringen möchte. Und das kann ich nur in einer Position, wo ich Entscheidungen treffen kann. Und der Entscheidungskreis, wenn man normal angestellt ist, ist halt geringer. Und deswegen fand ich Führungskraft interessant. Was ich erst lernen musste, aber da waren Fortbildung, Weiterbildung wichtig, ist Personalführung.
Mhm.
Das hatte ich ja schon mal gesagt, ich komme ja aus dem fachlichen, also in der Informatik eher aus dem fachlichen Schiene, dass ich wirklich Projekte fachlich voranbringen wollte, aber da gehört das dazu. Und das musste ich erst lernen. Und das waren aber auch die interessantesten Seminare, muss ich sagen, weil man wirklich gerade in der Weiterbildung dann einfach Gespräche geübt hat. Und das fand ich irgendwie witzig. Also witzig im Sinne von, es gab Situationen, da war ich noch nie drin.
Ja.
Und das dann mal auszuprobieren, das war echt gut. Gerade Personalgespräche, du hast gesagt, du machst das sehr gerne. Ich übrigens auch mittlerweile. Aber damals war ich halt so, wie mache ich das eigentlich? Oder es ist ein sehr kritisches Gespräch. Und das waren echt interessante Konstellationen, die dir auf den Zettel geschrieben haben. Und du musstest das dann quasi schauspielern. Einmal die Rolle Führungskraft oder Rolle Mitarbeiter. Fand ich total super. Mentoring, Coaching finde ich auch super, dass man das nutzt aktiv. Du hast auch vorhin gesagt, du hast irgendwie so einen Buddy, mit dem man vielleicht sich auch austauscht. Und da sehe ich auch, so ein Bergführer muss sich ständig weiterentwickeln, weil sich die Umgebung ändert und dann musst du Dinge lernen oder dich anpassen. Du kannst nicht jedes Mal gleich den Weg hochgehen, sondern das wird sich immer mal ändern. Und da musst du flexibel sein, musst anpassbar sein, musst Empathie entwickeln für das Team, was du da eigentlich auf den Berg hochbringen möchtest. Es sind einfach andere Qualifikationen, die man braucht und die sich eigentlich auch ständig ändern.
Total. Also ja. Es ist schon anstrengend. Es ist schon eine anstrengende, herausfordernde Aufgabe, weil du hast halt nicht nur Verantwortung für dich selber, so wie es dann halt in zum Beispiel Sacharbeitertätigkeiten ist, ne? Du hast Verantwortung für dein ganzes Team und eigentlich auch für den Erfolg des Teams. Bist du maßgeblich.
Richtig. Und wenn du dich dann nicht weiterentwickelst, also stillstehst, dann gefährdest du Motivation, Innovation vielleicht sogar, wenn du nicht deine Mitarbeiter mitnimmst oder dein Team mitnimmst. Und am Ende auch dein Führungserfolg, der wird irgendwann enden, wenn du die Einstellung vertrittst, jetzt bin ich Führungskraft, ich lehne mich jetzt zurück, jetzt funktioniert's, dann wirst du auf langfristige Sicht einfach auch keinen Erfolg haben.
Ja. Und was ich auch immer so als Superpower empfinde, ist dann halt auch wirklich mal reinzuhören ins Team, ne? Und dir auch Feedback geben zu lassen, weil davor scheuen sich, glaube ich, viele auch, dir den Spiegel vorhalten zu lassen, wie man eigentlich jetzt tatsächlich von der Peer Group, von der Führungskraft oben drüber oder auch von dem Team gesehen wird. Weil ganz oft hat man ja so, wie du halt sagst, ne, seine eingeschossene Linie und der möchte man treu bleiben und eigentlich kaum abweichen, aber das musst du tun, du musst da flexibel in deinen Handlungen und in deinem Denken sein als Führungskraft, sonst kommst du nicht, kommt dein Team nicht weiter.
Genau, du auch nicht und wirst dann auch nicht zufriedener sein. Aber das heißt ja, Führung ist quasi der Weg, aber nicht der Gipfel.
Ja.
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 Okay, ich würde ganz gerne noch von, mal unabhängig davon, warum man Führungskraft geworden ist, noch einen Aufruf starten. Kommentiert mal, was für euch persönlich der Erfolg in der Führung wäre. Also was sind die Kriterien, die euch erfolgreich als Führungskraft machen oder in denen ihr erfolgreiche Führungskräfte messt? Das würde mich interessieren. Kommentiert mal.
Das interessiert mich auch.
Kommentiert mal unter dem Video oder unter der Podcast-Folge. So, wir sind, glaube ich, am Ende. Ich finde das mit dem Fazit eigentlich ganz gut, das, was du am Ende gesagt hast. Ich habe jetzt den Aufruf noch gestartet und habe das Fazit nicht alleine im Raum stehen lassen, aber finde das eigentlich ganz gut. Man muss sich ständig selber entwickeln, weiterentwickeln, nicht selber entwickeln, man muss sie weiterentwickeln, selbst reflektieren und dann ist der Weg eben nicht zu Ende, Führungskraft zu sein, sondern beginnt ein neuer Weg oder eine neue Herausforderung.
Ja. Beschäftigt mich.
Sehr gut, da hast du eine Woche Zeit. Denn in der nächsten Woche gibt es eine neue Folge Karriere ist kein Ponyhof und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Karriere ist kein Ponyhof.
Von und mit Franziska und Sebastian. Vielen Dank fürs Reinhören.
Wir hören uns nächste Woche Mittwoch früh am Morgen wieder.
Wenn es heißt, wir decken Unternehmensmythen auf. Für alle, die ihren eigenen Weg gehen und nicht auf dem Ponyhof stehen bleiben wollen.